Servus vom Serve, herzlich willkommen. Ich möchte dir heute mal ein Beispiel zeigen, wie du schneller, besser das Vertrauen gewinnst und auch dadurch mehr Umsatz machst, indem du dem Kunden besser hilfst. Also das heißt, dein Umsatz, dein Gewinn steigert und der Nutzen für den Kunden ist größer und auch die Nachfolgeerscheinungen und die Begleiterscheinungen damit, also loyalere Kunden und so weiter und so fort, all das ist größer. Und zwar, Hintergrund ist, ich hatte einen Vortrag gehalten in München bei Zahnärzten, weil, also ging es um das Thema Wirtschaftlichkeit bei Zahnärzten, weil bei Zahnärzten der Umsatz rückläufig ist, der Gewinn rückläufig ist und die Kosten immer mehr steigen. Also die Zeiten, wie viele immer denken Zahnärzte, die verdienen sich eine goldene Nase, also diese Zeiten, die gibt es so nicht mehr. Also die sind ganz schön abgestürzt im Ranking der bestverdienendsten Ärzte. So, und deswegen ist es natürlich ein dankbarer Vortrag und auch ein wichtiger Tipp, was ich hier mitteile. Du müsstest natürlich, wenn du irgendwas anderes machst, weil ich erzählte das an meinem Beispiel, aus der Finanzberatung, weil ich komme ja ursprünglich aus der Finanzberatung und du müsstest das natürlich in einer gewissen Weise umsetzen, beziehungsweise wir helfen natürlich Kunden dabei, wenn Kunden zu uns kommen, dass man sowas erreicht. Also der Punkt ist, mein Anspruch, und das war dieses Gespräch mit dem Zahnarzt, ist, dass man immer das Beste verkauft. Wenn jemand kürzt, dann der Kunde, aber nicht ich. Ja, warum das Beste? Weil dann habe ich die größten Chancen, dass ich dem Kunden ja helfe, weil ich weiß, es kann am wenigsten passieren. Natürlich, es muss zu der Wertevorstellung von mir passen. Das ist logisch, ja. Also es geht nicht darum, eine Überversorgung zu verkaufen, sondern eben das zu verkaufen, was wirklich auch das Beste für den Kunden ist. Und im Falle eines Zahnarztes ist es eben auch die beste Versorgung, weil ich kann ja als Laie das gar nicht abschätzen. So, und da kommt natürlich der Widerstand, ja, aber ich kann doch, wenn jetzt da neue Kunden kommen, kann ich doch nicht gleich das Beste verkaufen, weil dann denkt der Kunde, ich schwatze ihm das ja alles auf. Das mag ja sein, also muss ich das ja in einer gewissen Weise auch vernünftig aufbauen, weil niemand, wenn du jetzt ein Date hast, das erste Date, fragt ja auch niemand beim ersten Mal, willst du mich heiraten, auch wenn das vielleicht die beste Option wäre, aber das macht ja niemand, ja, dann würde ich auf Widerstand stoßen. Also muss das in einer gewissen Weise sinnvoll und psychologisch aufgebaut sein. Und ich will dir mal erzählen, wie ich das damals gemacht habe, weil in der Finanzberatung ist ja oftmals so üblich, dass dann irgendjemand kommt, lässt sich die Unterlagen geben und dann kommen die wieder zurück und schauen dich fragend an und sagen, oh, da haben wir ja mal das gefunden oder das haben wir gefunden in den Unterlagen, das passt ja gar nicht und das ist ja gar nicht so gut, dann wird das alles irgendwie schlecht geredet. So, das ist auch so die übliche Erwartung. Und du weißt ja, ich arbeite gerne auf Fakten. Und Fakten war für mich immer das Einkommen meines Kunden. Weil all das, was ich ja mache, ist ja dafür da, um entweder den Lebensstandard, der ja auch gekoppelt ist ans Einkommen, besser zu machen, beziehungsweise ja aber auch das Einkommen zu sichern. Also Einkommen repräsentiert ja immer deinen Lebensstandard. Ist das Einkommen hoch, hast du in der Regel einen höheren Lebensstandard, ist das Einkommen niedrig, hast du einen niedrigen Lebensstandard. Also muss sich ja alles das, was ich anbiete, ja auch nach dem Einkommen richten. Also die Absicherung muss sich nach dem Einkommen richten, weil sie ja genau diese richtige Höhe auch absichern muss. Und genauso gut muss sie ja auch zum Geldbeutel passen. Und das weiß ich doch nur, wenn ich alle Fakten habe. Und früher war das so, entweder hat mal jemand geschätzt oder hat gar nichts gemacht. Auch heute wird meistens noch geschätzt, weil die Leute gar keine Lust haben, eigentlich richtig tief einzusteigen. Weil du musst nämlich wirklich ein Jahr die Kontoauszüge anschauen. Und wir haben das halt damals gemacht. Wir haben gesagt, wenn ich dem Kunden wirklich helfen will, dann muss ich genau wissen, wo er steht. Dann kann ich ihn erst richtig abholen. Das war der Ursprungsgedanke. Ich habe das also damals gar nicht psychologisch zerlegt, sondern es war einfach nur aus einer Notwendigkeit aufgrund meiner Wertevorstellung. Habe ich gesagt, ich kann doch dem Kunden nichts anbieten, wenn ich nicht weiß, was er genau braucht. Und um das genau zu wissen, muss ich das Einkommen wissen und die Kosten, die exakten Kosten. Und danach ist mir erst bewusst geworden, dass das psychologisch sehr clever war, was ich da gemacht habe. Aber nachdem ich mich eben erst mit Psychologie beschäftigt habe, aber zu dem Zeitpunkt war das im Endeffekt nur aus einer, sag mal, gefühlten Notwendigkeit aufgrund meiner Wertevorstellung heraus. Also das heißt, ich bin zum Kunden hingegangen, habe mit dem gesagt, pass auf, das und das ist die Grundlage. Um alles abschätzen zu können, brauchen wir halt ein vernünftiges Fundament und das Fundament sind deine Daten und dazu brauche ich die Kontoauszüge. Und natürlich auch erklärt, was der Vorteil meiner Arbeit ist, wenn das natürlich am Ende alles steht, also auch die Vision gezeichnet, die ich da habe in der Zusammenarbeit und was das für den Kunden für einen Nutzen macht. Das muss natürlich auch noch mit parallel dazu sein. Aber ich habe eben den Kunden erklärt, im ersten Termin, dass ich die Kontoauszüge brauche. Und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du in Ruhe drüber nachdenken und wenn du dir sicher bist, dass du das haben möchtest, dann kommen wir nochmal wieder oder schickst mir die Kontoauszüge zu. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, Ende der 90er Jahre ging das los und da hatten wir ja schon E-Mails. Also da konnten wir das schon per E-Mail verschicken oder ich habe das dann als USB-Stick oder wie auch immer bekommen. Aber auf jeden Fall war das so der Weg. Das heißt, der Kunde war schon erstmal überrascht. Ja, oh, der will ja meine Unterlagen gar nicht sehen. Und der hat mir jetzt auch gar nichts verkauft im ersten Termin. Also es gibt da tatsächlich auch, oder da gab damals Finanzberater, die haben gleich im ersten Termin schon gewusst, was du brauchtest. Also die haben dich gar nicht mal gesehen und wussten schon, oh, da brauchen 100.000er Bausparvertrag und da braucht er diese Geldanlage und diese Rentenversicherung und was weiß ich. Und ich bin dann einfach wieder gegangen und habe gesagt, lass dir bitte Zeit beim Überlegen. Das ist mein Anspruch, damit das alles hundertprozentig für dich passt. So, dann habe ich in den meisten Fällen die Kontoauszüge bekommen, habe die ausgewertet. Und später erst habe ich übrigens dafür erst Geld verlangt. Am Anfang habe ich noch kein Geld dafür verlangt. Also ich habe nicht mal die 20 Euro Lizenzgebühr verlangt, die wir, wenn wir Daten aufgenommen haben, sollten wir damals 20 D-Mark waren es damals noch, 20 D-Mark Lizenzgebühr verlangen. Nicht mal die wollte ich, weil ich sage, ich kann doch dem Kunden jetzt nicht schon, bevor es losgeht, mal Geld abknüpfen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, du pass auf, wir bringen ja dem Kunden mit diesen Kontoauszügen einen wahnsinnigen Nutzen. Also selbst wenn er bei mir nichts kauft, alleine diese Übersicht ist so augenöffnend für die Kunden gewesen. Und dann habe ich eben angefangen, so, okay, wenn wir das machen, dann verlange ich Geld. Und das war insoweit wieder wichtig und clever, weil das ja so ein, man nennt das Mikro-Commitment, also eine Selbstverpflichtung ist das. Commitment heißt ja dann im Endeffekt so wie so eine Selbstverpflichtung. Das heißt, ein Kunde, der natürlich dafür bezahlt hat, der will ja dann auch wissen, wie es weitergeht. Versteht ihr? Also das ist ja, wenn man A sagt, dann will man auch B machen. Das ist ja so die Form eines Commitments. Ja? Und das kann man clever einbauen. Und in dem Fall war es eben damals auch so, weil ich einfach gesagt habe, Mensch, das macht uns ja viel Arbeit. Wir sitzen viele Stunden da, also sollte das in einer gewissen Weise bezahlt werden. Und das ist dann im Laufe der Zeit immer etwas mehr geworden. Es war nicht so teuer, aber es ist halt im Laufe der Zeit immer etwas mehr geworden, je nachdem, wie halt mein Selbstvertrauen gewachsen ist. Also auch da kann man sehen, einfach am Anfang, wenn der A jemand was überstülpt, also wie wo mir gesagt wurde, hey, du sollst 20 Mark verlangen für die Analyse. Das habe ich nicht annehmen können. Das war nicht Teil, sagen wir, meiner Welt, konnte ich nicht annehmen. Also auch da, wenn du einfach Glocke überstülpst und sagst, so ist es, mach das mal so. Selbst wenn du es noch relativ gut erklärst, funktioniert es nicht. Aber es kam aus mir heraus, ja, die Notwendigkeit, weil ich gemerkt habe, hey, das funktioniert so viel besser oder so gar nicht. Dann habe ich plötzlich gesagt, ja, jetzt will ich Geld haben. Und im Laufe der Zeit, nachdem mein Selbstwert gewachsen ist, konnte ich auch mehr Geld verlangen. Also auch da sieht man, dass wir einen Prozess brauchen als Menschen. Auch da helfen wir übrigens unseren Kunden dabei, diesen Mindshift, also das Umdenken, diesen Paradigmenwechsel, auch leichter hinzukriegen. So, also das heißt, ich konnte im Laufe der Zeit mehr Geld verlangen, hatte eben dann sogar auch dieses Mikro-Commitment gehabt. So, beim zweiten Termin sind wir dann gekommen mit dieser Auswertung und haben gesagt, hier, schau mal, das sind deine Einnahmen und Ausgaben. Und da haben wir dann im Endeffekt auch zwischendrin teilweise uns schon die Unterlagen zugeschickt oder zuschicken lassen, später dann zumindest, weil wir gesagt haben, naja, jetzt ist ja auch sinnvoll, dass wir jetzt die Verträge mal prüfen, ob die überhaupt so passen in der Größenordnung, also ob die das abdecken, was du brauchst. Weil, wenn du zum Beispiel 2.000 Euro netto hast, also und davon meinetwegen 1.800 Euro kosten, dann sollte ja deine Berufsunfähigkeit 1.800 Euro sein. Weil meistens, also wir haben das dann durchgegangen, was könntest du denn sparen im Falle einer Berufsunfähigkeit? Aber meistens kommt ihr dann eben genau auf den Wert. Also wir haben dann diesen Plan, den es dann gab, auch nochmal für die Berufsunfähigkeit gemacht. Also haben den so simuliert, wie wäre es denn in der Berufsunfähigkeit? Und dann stand schwarz auf weiß da, wenn du berufsunfähig wirst, dann bräuchtest du 1.823 Euro, um deinen Lebensstandard zu halten. Und dann habe ich gesagt, kannst du irgendwo sparen? Dann sagt der Kunde, nee. Und ich sagte, und wie hoch ist deine aktuelle Berufsunfähigkeit? Sagt er 1.000 Euro. Sag ich, wer hat dir das denn so empfohlen? Ja, das hat mir mein Berater so empfohlen. So, und dann hat der Kunde doch selber gemerkt, du, das passt ja eigentlich alles gar nicht. Also ich hätte 1.800 Euro Kosten, aber nur 1.000 Euro Absicherung. Ich kann nicht sparen, also bin ich doch sowieso Sozialhilfefall, weil die 800 Euro kann ich meinetwegen gar nicht aufbringen. Das heißt, der Kunde hat selber gemerkt, dass diese ganze pauschale Schmarrn, den er vorher gehabt hat, dass das alles gar nicht funktioniert. Also ich habe den auch gar nicht erklären müssen, dass ich besser bin, sondern hat von sich aus gesagt, Michael, das stimmt, das haut ja alles gar nicht hin. So, dasselbe gab es dann bei einer Krankentaggeldabsicherung oder bei einer Todesfallabsicherung oder sonst irgendwas oder mit der Rentenvorsorge. Ist doch alles nur ins Blaue immer so. Ja, die meisten Tipps sind doch pauschal. Da fragen sie, was willst du sparen? 50, 75 oder 100? Ja, das waren so die Verkaufsgespräche damals. Und der Kunde neigt ja dann immer zur Mitte und denkt mir, das kann doch nicht die Beratung sein. Also das ist doch kein Anspruch an meine Beratung, an einen königlichen Kaufmann. Nee, das hat nicht gepasst. Und durch diese Vorbereitung hat irgendwann der Kunde gemerkt, von ganz alleine, hey, der Michael ist ganz anders. Der macht das vernünftig. Und dann ist doch die logische Schlussfolgerung, dass er sagt, weißt du was, Michael? Dann kommen die meisten selber und sagen, weißt du was, Michael? Lass es uns bitte jetzt einmal gescheit machen. Ja, dass ich nicht nochmal irgendwann wieder aufwache und sage, merk das Ganze, das passt alles gar nicht. Und dann haben wir den Kunden den Plan an die Hand gegeben, also diese Einnahmenüberschuss. Das war damals eben mein Vermögensliquiditätsplan. So ist es ja auch alles entstanden. Der Kunde hat es selber gepflegt. Und wir haben dann praktisch die ganzen Sachen so gemacht, dass es letztendlich auch wirklich gepasst hat, wenn irgendwas ist. Das ist ja auch unsere Verantwortung als Berater. Der Kunde verlässt sich ja drauf, muss man ja auch sagen, wenn mal was passiert, dass dann er und seine Familie auch abgesichert ist. Und das ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall, weil das meistens eben nur pauschal gemacht wird. Und das kann nicht sein. Also das ist, wie gesagt, der Ursprung. Also deswegen machen wir bis heute auch immer die Zahlen. Das war die logische Konsequenz, wo ich mich dann aufs Controlling spezialisiert habe, also auf das Thema. Controlling heißt ja nichts anderes als eine große Datenmenge so verarbeitbar zu machen für meinen Kunden, dass er das lesen kann. Also dass er weiß, ah, okay, das ist der Hebel, da verschwindet mein Geld und dort habe ich meine Möglichkeiten und so weiter. Und das machen wir heute mit unserem Finanzcockpit. Also was eine Abwandlung des Vermögensliquiditätsplans für Selbstständige ist. Ja, so ist das im Endeffekt entstanden. Aber die Logik, die Herangehensweise ist nach wie vor genau noch das Gleiche, dass ich brauche die mathematische Grundlage. Ich will wissen, ob ich dich überfordere oder ich will wissen, ob ich dich unterfordere. Weil unterfordern ist auch blöd, weil wenn du mehr sparen könntest, ohne dass es dir wehtut, ohne dass du den Gürtel enger schnallen könntest, erreichst du halt deine Ziele, deine Rente und wie auch immer. Alles viel, viel schneller und viel, viel leichter. So, das war, wie gesagt, bloß mal als Zusammenfassung die logische Herangehensweise. Es gibt immer den Spruch, sei auffallend angenehm anders als alle anderen und du musst dich abheben von der Erwartung des Kunden. Wenn du in so dieses klassische Modell reingehst, dann kann das manchmal falsch sein. Ja, also natürlich, wenn ein Kunde einen Arzt, weil man ja bei den Ärzten angefangen hat, ein Arzt erwartet, dass dann ein Kittel kommt, dann muss ich da nicht irgendwie diese Erwartung brechen. Aber wenn ein Kunde eben erwarten könnte, oh, der wird mir ja dann das heute wieder das Geld aus der Tasche ziehen oder wie auch immer. Es gibt doch so klassische negative Erwartungen von Kunden. Und wenn du die kennst, dann kann man da auch wunderbar dagegen vorgehen und sagen, was erwarten die eigentlich? Mache ich genau das Gegenteil. Unter Umständen, ja. Also deswegen wollte ich dir jetzt mal diese Geschichte erzählen. Das heißt, wenn man das clever aufbaut, dann eben weiß, okay, was ist das Problem des Kunden? Was ist mein Ziel, was ich aber unbedingt brauche, um das zu verwirklichen, damit ich den Kunden auch tatsächlich helfe, wie das bei mir eben war mit den Zahlen, dann kannst du das logisch aufbauen und vor allen Dingen von hinten aufbauen. Also man nennt das dann Reverse Engineering. Also ich fange eben an und sage, okay, das ist das ideale Ziel für meinen Kunden, für mich und für meinen Kunden. Also das heißt, für mich in dem Fall, dass ich weiß, ich kann in meinen Spiegel schauen. Und ich habe keine Zugeständnisse beim Kunden gemacht, keine faulen Kompromisse, sondern hat genau das gekriegt, wo ich weiß, da hat er langfristig auch Freude dran. Können doch die Kunden meistens auch vielleicht nochmal als kurze Einschränkung hier oder als Einwurf, weil du vielleicht sagst, naja, aber dann wäre ich ja entmündigt, wenn, oder ich will doch vielleicht gar nicht, wie auch immer. Der Punkt ist, die meisten Kunden sind doch gar nicht mündig. Brauchen wir uns doch nichts vormachen. Also wenn du mündig sein wolltest auf einem Gebiet, wie zum Beispiel bei Zahnärzten oder bei mir in der bei den Finanzen, dann müsstest du Profi sein, weil Mündigkeit setzt Fachwissen voraus in der Hinsicht. Also natürlich kannst du selber entscheiden, in dem Punkt stimmt mündig, aber ansonsten, um vergleichen zu können, müsstest du ein ganz tiefes Verständnis für dieses Spezialgebiet haben. Ich habe ja selbst Kollegen, die bei manchen Sachen aussteigen, wo du sagst, ja, hast du das berücksichtigt, was in den AVBs, also in den allgemeinen Versicherungsbedingungen oder in den speziellen Bedingungen drin steht? Oh, stimmt, habe ich ja gar nicht dran gedacht. Also selbst Experten fallen ja teilweise raus. Und wie will denn dann ein Laie verstehen, was es für eine Folge, für eine Konsequenz hat, wenn er sich falsch entscheidet? Und selbst wenn du das, egal wie gut du das dokumentierst, der Kunde wird immer irgendwann sagen, nee, das war deine Schuld, hättest du mich viel besser aufklären müssen. Also deswegen biete ich immer das Beste an. Ich will aber eigentlich auch nicht, dass der Kunde von mir das Zweitbeste dann kauft, also dass er dann kürzt, weil dann normalerweise sage ich lieber, weißt du was, dann geh lieber woanders hin, dann will ich die Verantwortung nicht übernehmen, weil du bist mir viel zu wichtig als Kunde, als dass ich dir das Zweitbeste anbiete. Niemand möchte das Zweitbeste. Ja? Da gibt es eine schöne Werbung, und da gab es damals eine schöne Werbung von der, ich glaube, DWS war das gewesen, wo dann so eine Frau nach dem Sex sagt, oh, das war aber toll, so, du bist der zweitbeste Liebhaber, den ich je hatte. Ja, und dann gab es noch eine andere Werbung mit, die haben sie geheiratet und gesagt, ja, auf die zweitbeste Schwiegermutter. Also niemand möchte der Zweit- oder die Zweitbeste sein. So, das war jetzt nochmal so ein bisschen kleiner Exkurs, vielleicht oder Abschweif. Also nochmal als Zusammenfassung, achte natürlich darauf, auf die Gefühle des Kunden. Wie gesagt, du kannst nicht einfach hingehen und kannst sagen, willst du mich heiraten? Das geht bei einem Date nicht. Und genauso deswegen muss auch das andere logisch und psychologisch ordentlich aufgebaut sein. Und das ist eben Reverse Engineering. Man sagt, was ist mein Ziel, mein Endergebnis, mein bestes Ergebnis für mich und für den Kunden, wie ich es gerade erklärt habe. Und dann rechnet man eben zurück und geht die Steps zurück und sagt, was muss ich denn vorher machen? Was muss ich da vorher machen? Und was muss ich davor machen? Und da gilt im Marketing immer, verkauf immer nur den nächsten Schritt. Nicht das Ende, sondern immer nur den nächsten Schritt. Und mein erster Schritt war ja, ich will ihm klar machen, dass es sinnvoll ist, die Kontoauszüge mir zu geben. Weil die haben dann für sich selbst gesprochen. Das war dann der zweite Schritt, bloß als Beispiel. Wie gesagt, wir helfen dabei, weil das natürlich, wir brauchen tiefes Verständnis auch für diese ganzen Abfolge. Also wenn du irgendwann sagst, Mensch, das wäre schon cool eigentlich, weil ich mache schon öfters mal Zugeständnisse und ich habe dann gemerkt, dass mir die dann irgendwann auf die Füße fallen, wenn ich nicht gleich wirklich das Beste verkauft habe, sei es als Handwerker, sei es als Ingenieur oder was weiß ich, was immer du bist, dann melde dich gerne. Wir haben ja, wie gesagt, oder ich biete ja diese Gespräche an, wo man genau mal über solche Punkte drüber sprechen kann. Und das kostenfrei, weil ich eben weiß, dass man ja auch so eine Hürde hat und sagt, naja, ich weiß ja nicht, ob der Michael, wie auch immer, ich will dir nicht seine Zeit stehlen oder vielleicht habt ihr auch Angst, dass ich dir dann irgendwas verkaufe. Nein, das ist, läuft alles ganz, ganz easy und ganz locker ab. Aber dann kann man eben genau auf so einen tiefen, wichtigen Punkt eingehen und sagen, ja, wie könntest du das denn konkret bei dir umsetzen? Was ist denn dafür notwendig? Beispielsweise, dafür biete ich genau diese Gespräche an. Also, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Dein Michael. Ciao, ciao.